ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Bayerisches Bier erobert die Welt.
Grüß euch, grüß Gott miteinander, guten Tag, Servus und Habedere. Willkommen zu Ein Bayer und ein Halber. Ich bin ein halber Bayer, der Johannes Munzinger, euer Gastgeber, aber ich bin überhaupt nicht die Hauptperson heute. Die Hauptperson ist ein gestandener, waschechter, richtiger Bayer, vielleicht überhaupt einer der bayerischsten Bayern, die wir heute noch haben, nämlich Dr. Richard Leubel, Leiter des Hauses der Bayerischen Geschichte, Historiker und, ganz wichtig, Träger der bayerischen Sprachwurzel, weil er auch in der Öffentlichkeit seinen Dialekt so schön pflegt. Herr Dr. Leubel, schön, dass Sie da sind.
Ja, gefällt mir auch, dass ich da sein darf, Herr Munzinger.
Er hat sich bereit erklärt, dass er mit uns ein paar Zeitreisen unternimmt und gerade mir als halben Bayern mal so ein bisschen wirklich erklärt, worum es eigentlich geht beim Bayernsein, in der Geschichte der Bayern. Ja, und da reisen wir jetzt in die Zeit. Bevor wir aber in die Zeit reisen, beziehungsweise in die Vergangenheit, darf ich gerne einen Ortswechsel vollziehen. Nämlich, es geht heute um das bayerischste aller Themen, das Bier. Eh klar. Sind Sie Biertrinker, Herr Leubel?
Ja, unbedingt.
Helles oder Weißbier?
Beides.
Jetzt kommt der Ortswechsel. Und zwar auf eine winzige Insel vor Guadeloupe. 10 Jahre wird es ungefähr her sein. Und da hat es nichts gegeben. Also nichts ist übertrieben. Es gab wunderschöne Landschaften, paradiesische Zustände, so schön gerade war es, dass kitschig war. Aber halt keine Zivilisation. Außer so ein Wellblechverschlag. Vorn steht eine Plastikgarnitur, Tisch, Stuhl. Es surrt ein Dieselgenerator. Drin surrt leiser ein Kühlschrank. Und wer grinst mir an vom Kühlschrank aus schon? Der Franziskanermönch. Jetzt hat sich irgendwer die Mühe gemacht, dass er einen Kasten Franziskaner nicht nur auf Guadeloupe, sondern von Guadeloupe nur auf diese gottverlassene Winzinsel geschippert hat. Herr Leubel, wie konnte das passieren?
Ja, Sie haben es fast schon angedeutet, weil Sie haben nicht nur einen Bayern getroffen, sondern zwei Bayern, weil der Dieselmotor ist ja auch ein Bayer. Und diese Verbindung von Technik und Bier, das ist eigentlich was typisch bayerisch und das ist auch der Grund, warum das da hingekommen ist, sozusagen.
Aber es ist doch erstaunlich, also halt, egal wo man auf der Welt ist, ob man sich jetzt amerikanische Serien anschaut oder in Australien unterwegs ist, immer wenn die Rede vom Deutschen ist, dann kommt er daher, schwingt in der linken Hand eine Brezen, in der rechten Hand einen Maskrug, hat nur eine Tracht da, legt vielleicht nur einen flotten Schuhplattel hin und ist halt offensichtlich ein Bayer und hat immer ein Bier dabei.
Ja, und hat dann auch die gerautete Tischdecken. In Amerika ist ein Bierfest ohne die bayerischen Rauten völlig undenkbar. Und diese Verbindung hat das heute eingegangen und das geht aber weit zurück. Es geht also in die Anfänge des 19. Jahrhunderts und hängt vor allen Dingen mit der Münchner Familie zusammen, mit Vater und Sohn Gabriel Sedlmayr. Das waren zwei Münchner Brauer. Und der alte Sedlmayr hat das gehört, dass in England so hochmoderne, hochindustrielle Brauereien gibt.
Und 19. Jahrhundert, das ist ja quasi vorgestern, haben wir nicht seit 500 Jahren ein Reinheitsgebot und schon viel länger.
Ja, aber das hat eigentlich lang keinen interessiert, das Reinheitsgebot.
Aber heute ist das doch quasi das 11. Gebot von Bayern.
Ja, es hat sich aber mit dem halt einfach verbunden, mit diesem Weltruhm des Bieres, aber dass dieses bayerische Bier so bekannt worden ist und so gern getrunken worden ist, hängt nur am Rande eigentlich mit dem Reinheitsgebot zusammen.
Wie war denn der Ruf vom bayerischen Bier so vom Beginn des Reinheitsgebots 1516 bis, sagen wir ja, ins 19. Jahrhundert?
Ja, also wenn man so die Zeitenwende 1500 hernimmt, war der Ruf des Bieres eigentlich nicht vorhanden, weil in Bayern vorwiegend Wein getrunken worden ist. Und dann kommt sozusagen, wir haben ja mehrere so kleine Klimawandel, die jetzt nicht vergleichbar sind mit dem, was sie aktuell da zusammenbraut, aber es hat immer schon so Temperaturstürze und sowas gegeben und das führt dazu, dass der Weinbau im 16. Jahrhundert stark zurückgeht und dass der Wein rar wird, man muss ihn aus Österreich mindestens holen oder aus Franken oder aus der Pfalz oder sonst irgendwo her oder aus Tirol natürlich, kostet dann was und deswegen kommt man auf dieses Brauen. Und das verbreitet sich dann relativ schnell, weil ein Bier natürlich zu der Zeit einen ganz einen wesentlichen strategischen Vorteil hat, weil im Brauprozess die Keime abgetötet werden. Und wenn du jetzt ein Wasser rauslässt irgendwo oder vom Brunnen Wasser trinkst, hast du diese ganze fette Brühe da sozusagen dabei. Und von daher ist diese alte Weisheit vielleicht heute nicht mehr gültig, aber dann ist schon, dass du eigentlich nichts Gesünderes drin auskennen wie ein Bier.
Und Drungen haben die Bayern schon immer gern. Ich habe mir natürlich ein bisschen umgeschaut in der Geschichtsschreibung, wo es so herkommt. Zum Beispiel schon Johannes Aventinus, der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung, schreibt schon im 16. Jahrhundert in seiner Beschreibung der Sitten des Landes auf das Kürzest und in der Gemein: Das bayerische Volk trinkt sehr. Später Johann Petzl, Reise durch den bayerischen Kreis, nennt damals schon Bayern ein Bierland und sagt, die Bayern lieben den Trunk sehr. Es gibt abscheuliche Säufer unter ihnen. Überhaupt ist eben das viele Biertrinken in Bayern Ursache von der außerordentlichen Dicke der Einwohner. Mhm.
Du musst ja wissen, dass der Petzl natürlich ein Arzt war, gell? Und die Beobachtung, dass das den Leibesumfang steigert, ist ja durchaus richtig und korrekt. Und sind damals die Physikalsberichte, also das ist im Auftrag des Königs, haben die Ärzte für ihre jeweiligen Amtsgerichtsbezirke und so, haben die so Gutachten schreiben müssen. Und die sind natürlich unterschiedlich. Es gibt da Gutachten, wo dann quasi drinsteht, dass die bayerischen Wald zum Beispiel, dass immer noch lieber Weiß betrinken, weil ja das normale Braunbier schlecht ist. Und es gibt da Physikalsberichte, wo drin steht, dass das für die Frauen sehr gut ist, Bier zu trinken, weil das sozusagen die Empfängnisbereitschaft steigert.
Ach, sieh einer an.
Ja.
Damals schon so einen guten Ruf gehabt, das Bier.
Ja.
Aber es ist ja dann auch bis nach Berlin gegangen, der große Aufklärer, Schriftsteller, Buchhändler Friedrich Nicolai, 1781, da sind wir im 18. Jahrhundert schon, hat sich bestätigt gefühlt, dass in Bayern alle Stände Bier trinken und dass man die Bayern für tüchtige Biertrinker hält, wie auch ihre starken Knochen, runden Köpfe und feisten Wämse genugsam zeigen. Ein bisschen unverschämt ist schon, oder?
Ja, da muss man aber sagen, das ist eine der freundlicheren Stellen, weil der hat die Bayern richtig dick und das ist so die so eine Welle, wo wir mir wirklich in Verruf gekommen sind durch so Reiseberichte und Berichterstatter wie der Nikolai, ist ein Preis natürlich und ist ein Protestant und dem kommt alles sozusagen, was da in Bayern abläuft, schon mal höchst verdächtig vor.
Das heißt, wir sind jetzt 1780, wir sind gegen Ende des 18. Jahrhunderts und die Bayern sind also Biersäufer, aber einen guten Ruf als Bierland, das als Exportnation, das das den Bier rausbringt, haben sie noch nicht gehabt, sagen sie.
Nein, also auch das mit den Biersäufern, das muss man wirklich auf diesen Nikolai beziehen. Wir haben natürlich Zeiten gehabt und Regionen, da ist überhaupt kein Bier getrunken worden, weil es die Leute schlecht gegangen hat. Gell? Aber es ist beim Nikolai schwingt halt das mit, dass die Bayern relativ gut geht, im Gegensatz zu anderen Regionen, weil um 1780 muss man immer noch wissen, da tragt die Landwirtschaft nach. Gell? Und da sind gerade in der Donauregion sind wirklich die reichen Bauern, die auf dem Dungar, auf den Lößboden, dort 5- und 6-fachen Ernteertrag haben wie in anderen Regionen. Also insofern muss man den natürlich sehr kritisch lesen, den Nikolai, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es ist natürlich schon so, dass Mai um 1800 hat ehrlich noch keiner gerät nach dem bayerischen Bier. Im Gegenteil, man hat, das ist jetzt zwar deutlich früher, man hat den Bock, hat man ja aus Einböck, also vor die Preisen eigentlich, runtergeholt, weil wir sowas Gutes mir nicht zusammengebracht haben zu der Zeit. Was eine bayerische Spezialität ist, und die hat schon ein bisschen einen überregionalen Ruf, ist Weißbier. Und das Weißbier kommt ja aus Böhmen und ist dann groß aufgewachsen im bayerischen Wald. Und dann hat das der bayerische Herzog Maximilian geschnallt und hat beim Aussterben der Adeligen im bayerischen Wald, der Degenberger, hat das Weißbier an sich gezogen und ein Weißbiermonopol gegründet. Und dieses Weißbiermonopol war tatsächlich über viele hundert Jahre der zweitwichtigste Posten bei den bayerischen Staatseinnahmen. Und da sieht man es dann schon, aha, da ist jetzt schon was unterwegs und es gibt eine Basis, um da aufzubauen. Die Basis nützen dann auch die schon genannten zwei Sedlmeier, Vater und Sohn, wo eben der Sohn zusammen mit seinem Freund Dreher aus Wien, wo die miteinander, ich heb sowas immer hervor, weil wir sind ja auch Bayern und Österreich da, gell?
Klar.
Und die zwei sind miteinander nach England und haben sie die Brauereien zwanglassen, weil die halt, wie gesagt, schon industrialisiert waren. Da ist mit Hilfe von, hört man halt nicht so gern, sage ich einmal im weitesten Sinne, in Hilfe mit Chemie ist da schon gearbeitet worden. Da hat man dann auch schon so moderne Instrumente gehabt, wie ein Saccharometer, wo man den Extraktgehalt der Würze schon exakt feststellen hat können. und verschiedene Biersorten, die bei uns auch gar nicht so üblich waren. Die Engländer haben da sehr klares Bier gehabt mit einer goldenen Farbe. Und da hat der Sedlmayr, der hat einen speziellen Spazierstock gehabt, der heute noch existiert. Und da hat er dann das Bier, wenn keiner hergeschaut hat, ist er im Bottich rein und hat seine Proben da mitgenommen.
Und hat er sie denn extra bauen lassen?
Dafür? Hat er sie extra bauen lassen.
Ist bekannt, wer den baut hat? Nein, das muss ja ein Wunderwerk der Technik gewesen sein,
ja,
der Bierzapf-Spazierstück.
Ja, Sie müssen natürlich sagen, dass in Verbindung mit diesen Brauereien, dass halt da schon immer Techniker parat waren. Du hast gute Fassbinder gehabt und so und du hast einen guten Instrumentenbauer gehabt. Also.
Aber hat es diesen Spazierstock wirklich gebraucht? Ich meine, der hätte doch, wenn er schon auf Besuch ist, fragen können, hey, kriege ich ein Glasl.
Ja, das hat er sicher auch gekriegt, aber so bei den Vorstufen, wo es um die tatsächlichen Geheimnisse gegangen ist, wollte er halt auf Nummer sicher gehen.
Das heißt, Sedlmayr hat sich quasi als Bierdieb hervorgetan und damit den Ruf der Bayern als Bierland begründet.
Ja, mindestens als Spion, sage ich mal. Und tatsächlich ist es so, dass der diese wichtigen Methoden, die dann dazu führen, dass man, und das ist eigentlich das berühmte bayerische Bier, dass man untergärig eine Münchner Hell brauen kann. Von dem geht alles aus. Also das hat auch diese goldene Farbe.
Das hat es vorher gar nicht gegeben.
Nein, es ist eher Braunbier immer bei uns. Und rein zufällig ist das manchmal hell und manchmal dunkel geworden. Und jetzt hat aber ja halt das, also der bringt das mit, wie man das steuern kann dann. Und dann geht es eigentlich weiter. Das ist also der junge Sedlmayr ist ein wahnsinnig schlauer Kopf. Man muss auch seine Brauerei, spätestens jetzt einmal nennen, ist die Spatenbrauerei.
Zu denen ja Franziskaner heute gehört, da schließt sich der Kreis in die Karibik schon wieder.
Ja, genau, da sind wir wieder in der Karibik. Wir müssen aber schnell wieder zurück jetzt. Und der hat dann meist so Sachen wird erfunden. Damals ist er sozusagen im 18. Jahrhundert, kannst du im Sommer nicht untergärig brauen. Obergärig kannst brauen, das ist der Vorteil vom Weißbier. Mhm. Aber du kannst nicht untergärig brauen, weil das wird nichts, sozusagen, weil es zu warm ist. Gell?
Unter 10 Grad müssen es
sein, wenn das täuscht. Genau. Und der Sedlmayr hat halt das auch gesehen in England, dass die diese Keller total isoliert haben, mit vielen Lagen und dann ein Eis eingeschmissen haben und dann nicht nur zum Lagern benutzt haben, sondern auch zum Brauen. Und jetzt kann die Spatenbrauerei als erste Kontinentale braut das ganze Jahr über. Und dann kommt sowieso die absolute technische Innovation noch drauf. Und da sieht man das an dem Spruch, Tradition und Moderne lebt ab und Lederhosen, dass da schon ein bisschen was dran ist. Die absolute technische Innovation wird wirklich im Auftrag der Spatenbrauerei durchgeführt, weil die halt gesehen haben, Mensch, da ist eigentlich fast weltweit eine Nachfrage nach dem Münchner Bier da. Aber wie bringen wir das zum Beispiel in die USA? Wie bringst du das da um? Flaschenbier kann's machen, da ist man relativ schnell draufgekommen, aber das ist sauteuer. Also da kostet dann Champagnerflaschen deswegen, weil die haben's wirklich in die Champagnerflaschen drin gehabt, kostet dann da drüben, wenn man das umrechnet oder versucht, auf heutige Verhältnisse, oder so eine Champagnerflaschen ein Huni, 100 Euro, 100 Dollar kostet.
Wieder teurer Rausch.
Also, ja. Und jetzt haben die überlegt, was können wir da machen? Und im Auftrag der Spatenbrauerei erfindet dann der Linde zusammen mit der Maschinenfabrik Augsburg, erfinden die Kühlanlage, die Lindische Kältemaschine, das ist der erste Kühlschrank. Und das ist aber eine Anlage, wenn Sie nach Rengsburg fahren, in unser Museum, da haben wir die Nummer 1 aus Österreich drin. Es gibt zwei Nummer 1. Zweimal die Modellnummer 1. Die bayerische Nummer 1 steht immer noch in München in der Spatenbrauerei, also noch an Ort und
Kühlt
Stelle.
Kühlt die sogar noch?
Nein, das ist nur noch zum Anschauen, aber ist natürlich für die Brauerei so wichtig, dass also selbst jetzt, wo es ja zu einem so einem supernationalen Konzern gehört, dass man die nicht antastet. Und ja, also die erfindet der Linde 1875 und gibt seinen Hauptsponsoren jeweils die Nummer 1. Und das ist schon der erwähnte Dreher wieder von der Schwechater Simmeringer Brauerei in Wien und eben die Spatenbrauerei. Und das ist sozusagen der absolute Startschuss. Und da trennen sich aber auch die Wege zwischen Bayern und Österreich wegen einem ganz wichtigen Faktum für Bayern, das wirklich auch charakteristisch ist, zumindest für diese Zeit. Für diesen Export in die USA nutzt es im Großen Und also in der hat damit die Ozeandampfer ausgestattet. Gell? Das muss man sich vorstellen. Nutzt das nur der Sedlmayr mit seinen zwei, mit Spaten und Franziskaner, der bringt jetzt sozusagen, was heißt sozusagen, der bringt sein Bier jetzt mit der Eisenbahn, weil das kannst du natürlich in der Eisenbahn auch reinbauen, und mit den Schiffen bringt der weltweit zu den Exportmärkten.
Jetzt muss ich aber blöd fragen, ich mein, warum gibt es überhaupt einen Absatzmarkt in Amerika? Ich mein, vor ein paar Jahrzehnten hat noch kein Hahn gekräht nach Münchner Bier und auf einmal wollen es die Amerikaner haben und man braucht eine Kühlung, dass man es umbringt. Wie haben die überhaupt von diesem Bier gehört?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir haben ja heutzutage haben wir ja ganz viele Möglichkeiten, Werbung zu machen. Das können wir über Radio und über Fernsehen und über Internet und so weiter. Das hat es alles damals nicht gegeben. Und die Münchner, und das ist jetzt der Unterschied zu den Wiener, die Münchner kapieren ganz schnell, dass es ein Medium gibt, wo du wahnsinnig viel erreichst, nämlich die Weltausstellung. Und da gibt's jetzt einen Münchner Familienverband, die alle miteinander verwandt sind. Das sind die Sedlmayr und die Müller. Die kennt man auch, der Ferdinand Müller, der hat die Bavaria gegossen, die große. Und sein Sohn, der Oskar von Müller, das ist der große Inventor und Verbreiter der Elektrotechnik. Und der Altmüller, der liefert zur ersten Weltausstellung in London, so, ich glaube, 1851 oder so, in dem Dreh transportiert er auf eigene Kosten und von den Löwen nach London, den er gegossen hat für Siegestor in der Ludwigstraße in München. Und dann hat sich der den Rummel da ein wenig angeschaut und dann hat sich der gedacht, sagst du, da gibt's so zwei Teile von den Weltausstellungen, das hat sich nämlich damals in London schon abgezeichnet, da gibt's also die Hallen, wo halt die technischen Erfindungen hergezeigt worden sind, ja, mit mäßigem Erfolg, sage ich einmal. Und dann gibt's einen Vergnügungspark dazu. Mhm. Und da ist die Post natürlich abgegangen.
Oder? Und da haben sie einen Durst.
Und da haben sie einen Durst. Und dann hat der Müller zu den Sedlmayr gesagt, Leute, da müsst ihr mit. Ihr könnt nirgends so viel Bier verkaufen und ihr könnt nirgends so gute Geschäfte anbahnen wie auf die Weltausstellungen. Und deswegen ist dann schon bei der folgenden, bis in die Nachkriegszeit, in die 60er und 70er Jahre, sind immer die großen Münchner Brauereien dabei. Am Anfang gern auch mit die Kulmbacher Brauereien und sehr gern auch mit der Pilsener Brauerei. Aber aus diesem Verbund sozusagen starten halt dann die Münchner hoch. Und ein schönes Beispiel ist noch, also weil Sie das gefragt haben mit Amerika, warum wollen die jetzt also so ein Bier? Weil es zum Beispiel die Weltausstellung in Chicago gegeben hat, wo man 1893 voll präsent war, mit der vollen bayerischen Dröhnung in Chicago präsent war.
Jetzt haben Sie kurz Pilsen erwähnt und weil wir schon in Niederbayern sind, darf das nicht unerwähnt bleiben. Mhm. Das Pilsner hat nämlich auch ein Niederbayer erfunden, habe ich neulich erst gehört.
Ja.
Nämlich ein Vilshofener.
Ja, war ein Vilshofener, Groll, der nach Pilsen geht und das auch revolutioniert eigentlich, dieses Brauverfahren. Aber das typisch charakteristische Held, weil das kommt aus der Kombination mit dem sehr gehaltvollen böhmischen Hopfen und mit dem besonderen Pilsner Wasser. Und das haben seine Nachfolger, wo wieder viele Niederbayern dabei sind übrigens, es geht dann weiter, man kennt nur den Grohl, haben die also perfektioniert, aber dieses Charakteristikum erhalten.
Also wir sind jetzt im Jahr, sagen wir mal 1880, das bayerische, das Münchner Helle ist erfunden, das Pilsner auch von einem Niederbayern. Wir können unser Bier kühlen, wir können es der ganzen Welt zeigen. Und wie macht man es jetzt die Leute schmackhaft, weil es ist ja nicht so eine Weltausstellung, die ist ja relativ kurze Zeit. Da muss man ja einen gewissen Eindruck hinterlassen. Nur ein Bierfassel hinstellen? Lang wahrscheinlich nicht.
Nein, sie müssen sich aber halt auch klar machen, dass da, wie in Chicago, dass man da die 100-Millionen-Grenze gesprengt hat. Gell? Auf die kurze Zeit. 100 Millionen
Besucher oder
100 Millionen Besucher. waren da da.
Okay.
Also die sind so Besuchermagnete, das hat man dann später auch nie mehr erreicht. Und also das ist das Erste, sie haben einen Haufen Leute da. Das Zweite ist, sie schenken das Bier aus. Das hat man dann auch so gemacht, dass da also Masken sind da nicht hergenommen worden und Alkohol gekriegelt, sondern das hat man in die 03er und in die 04er, damit man ja klar macht, das ist jetzt auch was besonders Edels und dass du halt auch schnell eine zwischen hast können. Dann.
Also hast du nur beim österreichischen Standl und beim holländischen auch noch vorbeischauen müssen.
Ja, eben, ja, genau. Also gerade bei den Österreicher war es in Chicago so natürlich, dass da Strauß auf und oben gespielt worden ist und das hat die Amerikaner natürlich auch gefallen. Und bei den Bayern war es dann auch so, dass man in Chicago war schon perfektioniert. Man ist da in Paris in die 1860er Jahre draufgekommen, dass man das kapiert hat, hoppala, wenn ich jetzt da eine Show biete und eine Band spielen los, fesche Dirn und tanzen los, dann bleibt die Hocker und saufen mehr. Und das war dann sozusagen genau das bayerische Element, dass da alles, was so ein bisschen nach Alpenländer ausgeschaut hat, weil das haben da damals eigentlich keiner nicht kennt, da hat auch kein Mensch Salzburg, Wien oder München auseinanderholen können zu der Zeit. Und von daher hat man auch die Allgäuer-Nummer und was man halt erwischen hat können, weil die waren ja fertig, also die haben da dann eine Woche spielen müssen und dann hast du die ablösen müssen, die haben dann nicht mehr singen können. Und das war dann schon so mehr oder weniger rund um die Uhr.
Schon hat er sogar Tiroler eingeladen und gesagt, sind so ungefähr Bayern, latent Bayern.
Also ich muss sagen, das war den Wunsch hätte, dass ich das noch mal hören kann, wie sie das angehört hat. Das gleiche gilt fürs Schliersee Bauerntheater. Das ist parallel zur Weltausstellung. In Chicago sind die da durch die USA getourt und haben 100 Vorstellungen gegeben und alle 100 Vorstellungen waren ausverkauft. Die haben da aber auch sozusagen, das waren da überwiegend da lauter Laien, kommt auch noch dazu, da hat keine Gesangsausbildung gehabt und die haben, um das durchzuhalten, so diese 100 Vorstellungen, waren da auch Allgäuer, Schweizer, alles Mögliche war da dabei und da hat ja keiner so dieses Theaterhochdeutsch kennen von denen, gell, das später erst üblich wird. Also das muss sie angehört haben, wie der Turm von Babel.
Und alle in der Lederhosen.
Ja.
Und dieses, ich meine, in gewisser Weise ist ja doch auf der Weltausstellung auch ein Theater vorgeführt worden mit diese, wie wir sie gesagt haben, mit diese weiß-blauen Rauten, mit den Lederhosenleuten, mit dem Singer, mit dem Schneuzen. Mhm. War denn in Bayern selbst, wenn man da an die Wirtshäuser denkt damals oder an die großen Biergärten, war das schon so, wie man es heute kennt, diese weiß-blaue Kitsch-Fiesta?
Also man muss sagen, diese Essenz des Bayern-Bildes, die ist in die Weltausstellungen kreiert worden.
Für den Bierverkauf?
Für den Bierverkauf. Und das ist dann zu uns wieder zurückgeschwappt. Und irgendwann haben wir es dann selber geglaubt, dass wir das mir sind. Und das ist natürlich, also wenn ich sage, die Heimatkundler, Trachtenexperten, 29. Jahrhundert, die haben das natürlich schon kennen und für die war das ganz furchtbar, dass du zum Beispiel plötzlich im Bayerischen Wald kurze Lederhosen gesehen hast. Das war völlig unüblich. Gell? Und eigentlich ist erst mit der Hitlerjugend in der ganzen Breite in dem Bayerischen Wald geschwappt. Und also insofern ist das echte Bayerische, das ist halt viel regionaler, gell? Da schaut fränkische Tracht schaut ganz anders aus wie schwäbische und wie Münchner Tracht, aber das ist halt dann sozusagen alles auf diesen Oberbayern-Style hintrimmt worden. Und das ist auch das, was man heute weltweit in die Volksfeste natürlich sieht. Gell? Das ist eigentlich da in den Weltausstellungen mondän und publikumswirksam aufgehübschte Oberbayern-Stil.
Warum braucht man das dann in Bayern selber immer, dieses Zelebrieren von sich selber, dieses Mei, die Berge sind schon schön und so gemütlich ist und so urtümlich immer so ist ja in Bayern gewesen, möchte man meinen, oder? Warum muss man das so feiern?
Nein, also deswegen muss man es, glaube ich, schon stilisieren, weil ich meine, Alpen gibt es halt einmal nur in der Allgäuer und Oberbayerischen und Schweizer Alpenregion. Ab einem gewissen Zeitpunkt war dieser Erfolg der Bierindustrie natürlich schon sehr anziehend. Und es war halt auch einfach leicht, dass man gesagt hat, schaut so, ist, so kennt uns die Welt. Es ist ja dann schnell weitergegangen mit den Filmen, mit die Heimatfilme nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber vorher gibt es schon Louis Trenker mit seinen Sachen. Und da hat man das dann auch als Bayer gesehen und hat sich dieser Dinge so angenommen. Nur muss man auch sagen, also zum Beispiel so die ganz gestandenen Niederbayern, wenn ich dort denke an Max Brinkhofer, der Heimatforscher und Heimatdichter, also den hätte man, glaube ich, da schlagen müssen, dass der, was heißt, nein, muss mich korrigieren, der hat sogar schon eine kurze Lederhosen angezogen, weil er halt auch in Gesamtbayern erfolgreich sein wollte, hat aber dann hinter mir immer wieder geschimpft, dass Niederbayern so veroberbayerisiert wird.
Das heißt, das Bayern, das man in der Welt kennt als Bayern, das hat es nicht einmal in Bayern gegeben.
Nein, also in der Dichte hat es nicht gegeben. Und das wird dann von den Amerikanern ja auch durchaus gesehen. Also wenn ich jetzt da nur sowas hernehme, so der Gipfel sozusagen dieses Making of Bavaria, der war 1910 in Brüssel, ist der erreicht worden, wo der Emanuel Seidel, der hat tatsächlich diesen gesamten deutschen Teil der Weltausstellung gestalten dürfen.
Wer war der Emanuel Seidel?
Der Emanuel Seidel war ein Münchner Architekt, der Bruder vom Gabriel Seidel, und der Gabriel Seidel war wieder ein Verwandter von die Sedlmayr. Und der ist sozusagen dann sofort in dieses Trio und dann mit erweiterten Namen der Künstler da reingekommen, die dieses Bild quasi in die Weltausstellungen aber auch dann über das hinaus entworfen haben. Und das ist eigentlich so, weil ich habe es vorher schon mal angedeutet, was ist der Unterschied dann mit der Schwechater Brauerei und mit vielen anderen österreichischen Brauereien? Es ist ja nicht so, dass die Österreicher gar gescheites Bier machen könnten.
Kann ich bestätigen.
Ja, also ich kenne es auch und ich muss sagen, ich habe in Österreich schon durchaus Biere getrunken, wo die das bayerische Mittelmaß nicht mithalten kann. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht irgendwie dann, wenn ich aus dem Studio rausgehe, erschlagen oder
so. Die Grenze ist ja gleich vor der Haustür. Ja, genau, da schaffen wir es
auch. Okay, alles gut. Also, der große Unterschied ist der, dass man in München dann tatsächlich diese Leute, dass die Bedeutung der Werbung erkennen. Und die haben dann diese großen, bedeutenden Künstler, die in München übereinander gesessen sind, wie der Kaulbach Malerfürst, der Lehmbach war auch ein Malerfürst, dann gibt's die ersten mächtigen Grafiker wie der Otto Hupp und so, die also wirklich einen europäischen Vergleich standhalten, die hat man alle in dieses Bierteam eingeholt, dass die quasi, also die bauten auf die Weltausstellungen und dann halt auch innen drin gestalten. Das hat man auf der Welt nicht kennt, dass ein ganz stinknormales Wirtshaus, dass da gute Gemälde reingekommen sind, die halt wieder das typische bayerische Alpen, Tracht,
Humter.
Genau, ja, das dargestellt haben, aber halt auf einer ganz professionellen Ebene. Und da wird auch dieser Kanon quasi, der für das Bayern steht, der ist in Brüssel ausformuliert. Da steht quasi so ein Jugendstilgebäude da, schöne Wirtschaft, ähnlich wie der Aumeister Zwinger, wo Erker da sind, wo so ein Pavillon vorne dran ist, Pavillon, wo ausgegeben wird für den Biergarten. Biergarten ganz wichtig übrigens, weil viele in Europa das nicht kennen, dass man sich draußen hinsitzt und da isst und trinkt. Und dann steht natürlich ein Maibaum drin, wurscht, ob es Mai ist oder sonst irgendwas.
Da seid ihr Bayern sowieso komisch mit dem Maibaum über das ganze Jahr, aber da reden wir anders
drüber. Ja, da kommt vielleicht auch von den Weltausstellungen, wer weiß. Dann in die Wirtshäuser halt selber, dass die getäfelt sind, dass Gemälde drin hängen, dass es einen Herrgottswinkel gibt, dass ein sauber designtes
Hirschgeweih
und ein sauber designtes Mobiliar. Und das war sozusagen da in Brüssel fest. Und in Chicago hat man dann nochmal einen Höhepunkt erreicht, wo dann unglaublicherweise für das Wort sozusagen, was das Bayern da ist, ist eigentlich dieses Wort Gemütlichkeit dann tatsächlich ins Amerikanische übertragen worden. Also da hat man einige Jahrzehnte, haben die Amerikaner, wenn es da so typische Bierfest-Atmosphäre gehabt haben, haben sie gesagt, also Gemütlichkeit ist das.
Wie taten Sie denn Gemütlichkeit übersetzen?
Ja, also halt gemütlich einfach, dass ich mich wohlfühle da, gell? Und auf eine Art und Weise, die nicht formell ist.
Ist das auch dann damit erfunden worden oder hat es das tatsächlich vorher in Bayern schon gegeben?
Ja, und ich glaube, das gibt es irgendwo in halt unterschiedlicher Ausprägung dann. Ja. Aber für die Amerikaner war das, und deswegen war das gerade bei den Amerikanern so erfolgreich, dass sie halt, dass jedes Bierfest, dass man halt versucht, das ist natürlich dann noch mehr ein neuer Entwicklungsschub, dass es halt irgendwie ein wenig so ausschaut wie das Oktoberfest. Das ist manchmal, kann man sagen, man sieht den Willen und ist verstimmt, weil es halt ziemlich greisliche Kopien in Plastik sind, wo da abgeliefert sind. Naja, aber so original ist jetzt Oktoberfest selber auch nicht mehr.
Und schuld an dem Ganzen, kann man sagen, sind die Herren Sedlmayr und Seidel.
Ja, Sedlmayr, Seidel, Kralbach, Lehmbach, Otto Hupp, kann man jetzt noch weiter treiben, aber wirklich angefangen haben die Sedlmayr.
Sind das dann vielleicht die wichtigsten Bayern der Neuzeit? Kann man so weit gehen?
Mei, wenn man, das kommt jetzt darauf an, wenn man das definiert, wenn man natürlich sagt, wer das Bayern jetzt werbemäßig da gesetzt hat, und zwar angenehm gesetzt hat, haben die sicher eine sehr große Bedeutung. Man schreibt ja oft das mal die bayerischen Könige zu. Da muss ich sagen, gibt es allerdings nur einen, der zu dem Bild dann tatsächlich noch beigetragen hat. Das war der Ludwig II.
Der hat das Einzige geschaffen, was dann nur in die Bieridylle hat reindringen können, nämlich Neuschwanstein, ja, weil das ist das einzige andere, was die Leute im Ausland, ja, mit Deutschland nur verbinden.
Ja, und da müssen sie aber aufpassen. Das ist echt cool, dass in diese Bierkeller, die dann als Ausfluss der Weltausstellung, da war es nicht gut mit den Weltausstellungen, sondern da haben sie dann geschaut, dass in die Welthauptstädte diese riesigen bayerischen Bierlokale hinbauen. Und da ist aber dann natürlich immer Neuschwanstein drin, Herrn Chiemsee und die Bauten vom Ludwig. Von daher kann man sagen, die Brauer haben da angefangen, der Ludwig II. Hat da noch mal eins draufgesetzt und dann ist eigentlich das Oktoberfest, muss man natürlich noch dazu sagen, dazu gekommen, das ja auf Ludwig I. Zurückgeht, aber dann eine Zeit gebraucht hat, bis das dann eine überregionale Bedeutung gewonnen hat. Das sind tatsächlich die Sachen, die Bayern berühmt gemacht haben. Und das ist natürlich für Kunstexperten ganz schlimm und auch für Museumsleute, weil man halt sagt, warum nicht die Pinakotheken und warum nicht die Ludwigstraße? Aber das steht dann in allen Führern drin. München ist eine Bierstadt und man kommt wegen dem Bier nach München und macht halt dann den Ausflug in die Alpen. Und erst viel später nimmt man dann wahr, dass zu Bayern auch noch ein bisschen was anderes gehört.
Wir haben es am Anfang gehabt von Friedrich Nicolai, dem Berliner, der die Bayern nicht unbedingt gemacht hat und sich über ihre feisten Wämse lustig gemacht hat. Was glauben Sie, wie darf es am Herrn Nicolai gehen, wenn er heutzutage leben darf und schaut in Amerika eine Fernsehsendung und da kommt ein Deutscher, der ist halt ein Deutscher, und dann steht ein Bayer vor ihm. Was glauben Sie, dass ich dir denke?
Eigentlich, vielleicht haben wir es schon wieder, an allem sind die Bayern schuld.
Und in diesem Fall vor allem die Herren Sedlmayr. Ja. Wunderbar. Herr Dr. Leubel, vielen herzlichen Dank für diese Reise in die Geschichte. Und ich finde, jetzt haben wir unser Bier verdient, oder?
Eben, eigentlich schon. Ich habe jetzt aber noch nichts gesehen, aber vielleicht.
Da finden wir uns. Wie gesagt, die Grenze ist ja nicht weit.
Okay, gut.
Wenn wir uns ja österreichisch sein. Also dann. Vielen Dank fürs Zuhören, Prosit, und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, ein Bayer und ein Halber, Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel.
Servus, pfiat euch.
Pfiat euch.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche: Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept: Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion: Johannes Munzinger. Produktion: Anja Kurz. Sprecherin: Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.